ARD.
SWR Kultur. Essay.
Ein Mann steht auf einer Yacht in einer blauen Badehose. Ein Mann krabbelt sabbernd in einen Lamborghini. Ein Mann schläft in einem Pferdekadaver. Ein Mann schmeißt eine Party. Er hält eine Champagnerschale in der Hand. Hinter ihm explodiert ein Feuerwerk. Ein Mann steht in einem Großraumbüro vor einer großen Männergruppe und wirft seine goldene Uhr in die Menge. Ein Mann spricht vor den Vereinten Nationen über das Klima. Er steht hinter einem toten Schädel und schlägt sich seine Hand blutig. Er spuckt, er träumt, er schlägt, er schreit. Er zündet eine Frau mit einem Flammenwerfer an. Er findet einen Diamanten. Er tötet einen Hai mit einem Messer. Er vergiftet seine Frau und lässt ihre Schwestern umbringen. Er verkauft einen Menschen. Er stirbt nochmal. Und 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 nochmal. Er stirbt insgesamt 10 Mal. Er wird von einem Bären zerlegt und stirbt nicht. Er springt in einen reißenden Fluss und stirbt nicht. Er isst die rohe Leber eines Büffels und stirbt nicht. Er stürzt in einem Flugzeug ab und stirbt nicht. Er steht auf einem Schiff und ruft: Ich bin der König der Welt. Es singt.
Ich bin der König der Welt. Leonardo DiCaprio. Von Lena Reisner.
I don't happen to fit the role of dumb, insensitive suburban husband.
Sommer 2024. Es ist mal wieder der heißeste Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Ich befinde mich mitten in meiner Recherche für diesen Text und schreibe eigentlich aus Jux heraus einer Schauspielagentin in Hollywood. Den Kontakt bekomme ich von einer Kollegin beim SWR. Ich solle mir nicht zu viele Hoffnungen machen. Ein Interview mit einem Hollywood-Star dieser Größe bekomme man abseits von Film-Promo-Touren nie. Und gerade Interviewanfragen, die eventuell auf das Privatleben abzielen könnten, würden meist sofort abgelehnt oder gar nicht erst beantwortet. I hope this message finds you well. I am currently working on a radio essay about Leonardo DiCaprio and would love the opportunity to get in touch with him. Even a brief 5-minute meeting would be immensely valuable for my project. I hope I'm not being too forward, but if Mr. DiCaprio would be open to dedicating some of his time, maybe even an afternoon, I would be profoundly grateful. Please let me know if there's any possibility of arranging this. Feel free to call me if that would be easier. Nichts unversucht lassen, denke ich, und klicke auf Senden. 2 Tage später klingelt mein Telefon. Eine amerikanische Nummer. Yes, yes, it would be a research interview for the German radio. SWR, you know? Ich versuche überzeugt zu klingen und warte eigentlich nur darauf, dass die Hollywood-Agentin am anderen Ende der Leitung in schallendes Gelächter ausbricht. Aber sie bleibt professionell. All right, sweetie. There's not much I can do for you, really. I will write it down for him. That I promise. All right? 4 Tage später dann eine E-Mail in meinem Spam-Postfach. Absender Leonardo DiCaprio. Der Spam-Filter ist sich sicher. Eine E-Mail von Leonardo DiCaprio ist zwischen Nachrichten für eine Penisvergrößerung und zwielichtigen Angeboten zum Gelddrucken gut aufgehoben. Ich klicke auf Öffnen und kann meinen Augen nicht trauen. Ein Datum, eine Uhrzeit, eine Adresse in Echo Park, Los Angeles. No wires. Gezeichnet Leonardo DiCaprio. Ich denke, dass sich irgendjemand einen Scherz erlaubt haben muss. Leonardo DiCaprio trifft sich nicht mit irgendeiner Autorin aus irgendwo in Germany für einen Radiobeitrag. Niemand trifft sich heutzutage überhaupt noch mit irgendwem. Wenn etwas ein Zoom sein kann, ist es ein Zoom. Wenn etwas in 280 Zeichen gesagt werden kann, wird es in 280 Zeichen gesagt. Und wenn jemand Leonardo DiCaprio heißt, hat er es nicht nötig, sich mit jemandem zu treffen, um über sein Leben zu sprechen. Wenn jemand Leonardo DiCaprio heißt, verbringt man seine Sommer in einer ozeanblauen Badehose auf einer Yacht im Mittelmeer. Und doch geht plötzlich alles ganz schnell. Ich buche einen Flug, ich überlege mir, was ich anziehen soll, ich habe merkwürdige Fantasien darüber, wie das Treffen ablaufen wird. Ich schaue jeden Film, lese jedes Interview. Nachts träume ich von ihm. In meiner Fantasie sind wir nicht in Los Angeles, sondern in Italien. Durchgebrannt. Leo und Lena. Er, der melancholische, traumversunkene Prinz. Ich, die ihm völlig Unbekannte, von deren schöner Traurigkeit er so fasziniert ist, dass er sich ganz überwältigt von seinen Gefühlen in einen Fluss stürzen möchte.
Rose, you're the most amazingly astounding, wonderful girl. Woman that I've ever known. I'm not an idiot. I know how the world works. But I'm too involved now. You jump, I jump, remember?
Every night in my dreams, I see you. I feel you. That is how I know you. Go on. The distance and spaces between us, you have come to show you. Go on, near, far, wherever.
Ich wache schweißgebadet auf. Irgendwie bin ich im falschen Film gelandet. Ich stürze mich also weiter auf den echten Leo, recherchiere auf den merkwürdigsten Seiten im Internet und trage ein diffuses Sammelsurium an Fakten, Mythen und Erzählungen zusammen. Leonardos erster Kuss auf der Leinwand war mit einem Mann. Leonardos Exe hörte auf den Namen Blizzard. Leonardos Hund hörte auf den Namen Baby. Leonardo liebt Pasta. Leonardos Mutter heißt Irmelin. Leonardos Vater ist Comicautor. Leonardo war noch nie der sexiest man alive. Leonardo heißt Leonardo, weil seine Mutter Irmelin beim Betrachten eines Gemäldes von Leonardo da Vinci in Italien Leonardos ersten Tritt in ihrem Bauch spürte. Leonardo ist ein Einzelkind. Leonardo liebt Models. Leonardo liebt junge Models. Leonardo trägt Noise-Canceling-Kopfhörer beim Sex. Leonardo gehört eine Insel. Leonardo gehört ein Toyota Prius. Leonardo hat ein Nettovermögen von 300 Millionen Dollar. Leonardo hat eine Zwangsstörung. Leonardo kann nicht singen. Leonardo ist Leonardo. Leonardo ist eine Marke. Leonardo ist ein Symbol. Natürlich habe ich diesen Leonardo nicht getroffen. Der Leonardo, den ich treffe, ist irgendwie angenehm bodenständig. Er trägt keine ozeanblaue Badehose, sondern Jeans und T-Shirt. Er ist aalglatt. Ich bin überrascht, dass er mich in sein Haus lässt.
Don't worry, you're too old for me,
scherzt er, als ich ihn fragend anschaue, nachdem er lässig "Come in" gesagt hat.
So you know how they talk about you? Frage ich.
Sure, I never get enough from reading about myself.
Very on brand, kontere ich. Flirten wir, frage ich mich. Okay, chill, Lena, der Dude wird 50, sage ich mir.
You know, I actually think it's quite sexist.
Er sieht mir tief in die Augen. Er macht eine bedeutsame Pause und fährt dann fort. Er fände es nicht nur sexistisch, sondern auch altersdiskriminierend, wie über ihn und seine Beziehungen gesprochen wird.
als wäre jungen Frauen nicht zuzutrauen, zu wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie in seinen Toyota Prius stiegen. Als stünde es ihnen nicht zu, ihre Schönheit als Kapital zu nutzen. Sie zu investieren für ein paar Sommer, bis sie 25 werden und sich überlegt haben, dass sie nicht wollen, dass ihre Kinder einen so alten, kauzigen Vater haben, während sie so junge, schöne Mütter sein werden. Also trennen sie sich und er wird wieder der beziehungsunfähige, bindungsscheue, ewige Bachelor, der jetzt auf der Suche nach dem nächsten blutjungen Ding ist und sie werden zu armen, verlassenen Mädchen. Aber du bleibst der Millionär, der Hollywoodstar, sage ich. The fault is in the system, sagt er und findet damit eine gute Überleitung, um über sein Lieblingsthema in Interviews zu sprechen. Mir war von vornherein klar gewesen, dass mir eine flammende Rede zum Klimaschutz nicht erspart bleiben wird. Seit DiCaprio 1998 vom damaligen US-Vizepräsidenten Al Gore auf die Klimaproblematik aufmerksam gemacht wurde, gibt es keinen öffentlichen Auftritt des Schauspielers, bei dem das Thema unbeachtet bleibt. Er spricht klug und mit Begeisterung und ich frage mich, warum ich das alles so kalkuliert wahrnehme. Ich möchte ihn schütteln, damit der auswendig gelernte Appell eines Multimillionärs über die Rettung des Planeten, der menschlichen Spezies und natürlich aller süßen Tiere, die dazugehören, an sein Ende springt und ich ihm ins Gesicht schreien kann: Wer bist du, verdammt nochmal? Leonardo DiCaprio.
Wer bist du, verdammt nochmal? Leonardo DiCaprio!
So heißt doch niemand. So ist doch niemand. Wer bist du? Warum juckt mich das überhaupt? Warum juckt das irgendwen überhaupt? Warum bist du so gut darin, keine Persönlichkeit zu haben? Warum bist du so ein dudiger Dude? Warum bist du so glatt und so haarig zugleich? Warum glaub ich dir kein einziges Wort? Warum glaub ich dir jedes Wort? Wer bist du?
Wer bist du?
Kerry James von der New York Times schrieb einmal über Leonardo DiCaprio, er sei einer der wenigen Schauspieler, der seinen Erfolg in eine neue Form des altmodischen Hollywood-Stars verwandelt hat. Der seine Berühmtheit nutzt, um soziale Belange voranzutreiben, die Öffentlichkeit aber nur selten über den glitzernden Schleier des Fototermins hinausgehen lässt. Und so bringt mir mein exklusives Treffen mit Leonardo DiCaprio überhaupt nichts. Denn er ist einfach ein zu guter Schauspieler. Was ich meine, er spielt die Rolle des Hollywood-Stars perfekt.
I own a mansion, private jet, 6 cars, 3 horses, 2 vacation homes and a 170-foot yacht.
Nichts, was ich über Leonardo DiCaprios Person weiß, muss wahr sein. Er bestimmt, was er von sich preisgibt, wie er von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden will. Ich habe Leonardo DiCaprio also nicht getroffen, also nicht in Wahrheit. Bereits vor über 2000 Jahren dachte Aristoteles in seiner Poetik darüber nach, dass Wahrheit in der Kunst nicht bedeutet, Fakten zu liefern, sondern vielmehr menschliche Erfahrungen sichtbar zu machen. In diesem Sinne ist Poesie, die Aristoteles auch als dramatische Fiktion beschreibt, eine tiefere Form der Wahrheit als beispielsweise die bloße Wiedergabe historischer Ereignisse oder Fakten. Die Darstellung der menschlichen Natur mit all ihren Widersprüchen und Emotionen bringt uns der universellen Wahrheit, wie Aristoteles sie nennt, näher als eine bloße Ansammlung von Daten es je könnte. Vermutlich ist also nichts der Wahrheit über Leonardo DiCaprio näher als die Kunst, die er macht, die dramatische Fiktion, die er verkörpert. Sie offenbart uns einen emotionaleren Zugang als seine öffentliche Persona. Seine Figuren erlauben uns, ihn als Künstler zu verstehen, als jemanden, der in der Lage ist, komplexe Gefühle zu verkörpern. Trotzdem spielt DiCaprio natürlich immer auch, vor allem sich selbst, einen mittlerweile 50 Jahre alten weißen Mann. Die amerikanische Philosophin Judith Butler hat die Geschlechterforschung mit ihrem Buch »Das Unbehagen der Geschlechter« maßgeblich geprägt. Sie vertritt darin die Theorie, dass Gender performt wird und durch Sprechakte, Handlungen und kulturelle Normen anerzogen wurde. Die Performance von Gender ist dabei nicht zwangsläufig ein bewusster Prozess. Leonardo DiCaprio steht nicht morgens auf und überlegt sich, wie er möglichst männlich sein kann, obwohl ich mir dabei längerem drüber nachdenken doch nicht so sicher bin. Aber auch wenn er es nicht tun würde, würde er trotzdem noch Männlichkeit performen. Männlichkeit ist, genau wie Weiblichkeit auch, mit Butler gedacht ein Phänomen, das produziert und reproduziert wird. Dieser Vorgang der Produktion und Reproduktion von Gender passiert zwangsläufig auch durch das Medium Film. DiCaprio spielt sich als Mann und er spielt andere Männer. Er wählt vorsichtig aus, welche Männer er darstellt. Er ist schon lange an dem Punkt in seiner Karriere angekommen, an dem er nur noch Hauptrollen spielt. Oder besser gesagt, Hauptmänner. Exzentrische, extravagante, bombastische Typen mit extremen Emotionsausbrüchen. Trinker, Brüller. Dudes, die in Schwierigkeiten geraten, Dudes, die Reden halten, Dudes, die Drogen nehmen. DiCaprio spielt Männlichkeit und er spielt sie gut. Wenn DiCaprio Werbung macht, dann für Alkohol, Uhren, Autos. Er verkörpert keinen 0815-Typen von nebenan. Leonardo DiCaprio ist...
I'm the king of the world!
Obwohl Aristoteles in seiner Poetik die Darstellung der menschlichen Natur als hohe Kunst beschreibt, zählt die Schauspielkunst für ihn nicht wirklich dazu. Für das Entfalten der Wirkung einer Tragödie sei, so schreibt er, die schauspielerische Darbietung nebensächlich. Heutzutage hingegen wird der schauspielerischen Leistung eine weit größere Bedeutung beigemessen, wenn über den Erfolg eines Films gesprochen wird. Autorinnen und Autoren in Hollywood legten im vergangenen Jahr fast 5 Monate lang ihre Arbeit nieder, um sich für gerechtere Arbeitsbedingungen und Honorare einzusetzen und damit gleichzeitig auch für eine Wertschätzung ihres Berufes zu kämpfen. Während dieser Zeit stagnierte ein Großteil der Produktionsarbeit in Hollywood. Serien, Filme und Shows wurden verschoben oder mussten pausieren, da keine neuen Drehbücher erstellt oder bearbeitet werden konnten. Trotz der massiven Auswirkungen blieben die Studios in den Verhandlungen hart, was die Streikdauer verlängerte. Der Wendepunkt kam erst, als sich im Juli 2023 die Schauspielenden dem Streik anschlossen und sich der Druck auf die Studios damit enorm verstärkte, denn nun standen auch die laufenden Produktionen komplett still. Die Filmindustrie war praktisch vollständig lahmgelegt. Innerhalb von nur 2 Wochen bewegten sich die Studios zu ernsthaften Verhandlungen, was schließlich zu einem erfolgreichen Abschluss führte. DiCaprios wohl bekanntestes Filmzitat stammt weder von einem Dichter noch von einem Drehbuchautor. Es wurde am Set improvisiert. »Ich bin der König der Welt«, ruft der damals 21-jährige DiCaprio vom Bug der Titanic und reckt dabei die Fäuste in die Luft. Der von James Cameron inszenierte Film, der 1997 in die Kinos kam, gehört zu den wichtigsten, nachhaltig wirksamsten und kulturell bedeutendsten Filmen schlechthin und überhaupt. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von 1,8 Milliarden US-Dollar führte Titanic 12 Jahre lang die Liste der erfolgreichsten Filme an. Auch für DiCaprios Karriere ist Titanic ein Meilenstein. In den späten 90ern läutet er eine neue Ära der Männlichkeit auf der Leinwand ein. DiCaprios Darstellung von Männlichkeit unterscheidet sich deutlich von der der klassischen Actionstars der 90er wie Arnold Schwarzenegger und Bruce Willis. Während diese Figuren oft hypermaskulin und körperlich unbezwingbar waren, verkörpert DiCaprio einen emotional verletzlichen, komplexen Männlichkeitstyp. Der Filmwissenschaftler Murray Pomeranz schreibt in Movie Stars of the 1990s darüber, wie in den Jahren nach der Präsidentschaft Ronald Reagan sich der Typus Hollywood-Mädchenschwarm auf eine biegsame, sogar mädchenhafte Männlichkeit konzentrierte, die scheinbar auf Sensibilität, Schönheit und Zweideutigkeit beruhte. DiCaprios Mischung aus bissig und lieblich war für die weiblichen Konsumenten vorhersehbar attraktiv. Er konnte kämpfen, aber er war kein Kämpfer. Was er brauchte, war nicht Action, sondern Liebe.
Is love a tender thing? It is too rough, too rude, too boisterous, and it pricks like thorn.
If love be rough with you, be rough with love.
Schon ein Jahr zuvor, 1996, hatte Leonardo DiCaprio diesen neuen Heldentypus dargestellt. Als Romeo in Baz Luhrmanns Romeo und Julia. In dieser modernen Adaption von Shakespeares klassischer Tragödie verkörperte DiCaprio eine jugendliche, verletzliche und leidenschaftliche Männlichkeit, die ihn von den typischen Actionhelden seiner Zeit abhob. Seine Darstellung von Romeo wurde von vielen als Symbol einer neuen Art von männlichem Filmidol gesehen. Sensibel, emotional und hingebungsvoll. Es ist schwierig, über DiCaprios Aufstieg zu sprechen, ohne die unauslöschliche, aber oft vernachlässigte Macht von Teenagerinnen zu erwähnen. Junge Frauen spielen eine entscheidende Rolle dabei, Stars sowohl kulturell als auch finanziell zu etablieren und ihren Erfolg maßgeblich zu prägen. Leonardo DiCaprio erlebte nach Titanic eine beispiellose Welle des Ruhms, die als Leomania bezeichnet wurde. Ein Teil seiner Anziehungskraft lag in seinem Geheimnis. DiCaprio gab selten Interviews oder sprach über sein Privatleben, was die Faszination um seine Person nur verstärkte. Trotz des intensiven Medieninteresses und der Paparazzi-Aufmerksamkeit blieb er in vieler Hinsicht ein Rätsel. Aber da Dinge, die vor allem von Mädchen oder jungen Frauen als cool und wichtig empfunden werden, belächelt oder herabgewürdigt werden, hatte DiCaprio natürlich großes Interesse, sich möglichst schnell von diesem Image des ultimativen Mädchenschwarms zu lösen.
I've seen the world, done it all, had my cake now. Diamonds, brilliant, and billion now. Hot summer nights, mid-July, when you and I were forever wild. The crazy days, city lights, the way you
Viele von DiCaprios späteren Filmen erzählen Geschichten über Männer, die Reichtum und Erfolg anstreben und oft auch erreichen. Er spielt männliche Protagonisten, die nach Macht und Wohlstand streben und dabei sowohl die Verheißungen als auch die Fallstricke des amerikanischen Traums erleben.
My life, old sport, my life. My life has got to be like this. Keep going up.
Diese Erzählungen verbinden Männlichkeit eng mit wirtschaftlichem Erfolg und stehen im Einklang mit neoliberalen Idealen, die den Wert eines Menschen und insbesondere den eines Mannes, an seiner Fähigkeit messen, als Brotverdiener in der Gesellschaft zu bestehen. In Der große Gatsby von 2013 spielt der nun schon 39-jährige DiCaprio zwar einen romantischen Helden, aber auch jemanden, der durch Reichtum versucht, seine Herkunft aus einfachen Verhältnissen zu überwinden und seine Liebe zu gewinnen. Sein Streben nach wirtschaftlicher Macht spiegelt die kulturelle Annahme wider, dass Männlichkeit nicht nur durch emotionale Bindungen, sondern auch durch sozialen und wirtschaftlichen Erfolg definiert wird. Gatsbys tragischer Fall zeigt die Zerbrechlichkeit des amerikanischen Traums und stellt die Leere dieses Erfolgs in Frage. Dennoch wird das Streben danach als etwas tief in der männlichen Identität Verankertes dargestellt. Ähnlich steht es um DiCaprios Rolle des skrupellos macht- und geldgierigen Börsenmaklers Jordan Belfort in The Wolf of Wall Street aus demselben Jahr 2013. Sein exzessiver Lebensstil wird als Manifestation der Macht inszeniert, die mit finanziellen Mitteln einhergeht. Diese Macht ist in der Regel nicht nur auf wirtschaftliche Dominanz beschränkt, sondern durchdringt auch andere Lebensbereiche, wie den Konsum von Drogen, Frauen und Luxusgütern. Solche Darstellungen verstärken die Verknüpfung von Männlichkeit mit Kontrolle, Erfolg und der Fähigkeit, den eigenen Willen durchzusetzen.
I want you to deal with your problems by becoming rich. All you have to do today is pick up that phone.
Sowohl die Figur des Gatsbys als auch Jordan Belforts verkörpern den neoliberalen Glauben an Selbstoptimierung und grenzenlose persönliche Ambition, bei dem wirtschaftlicher Erfolg als die ultimative Form von Selbstverwirklichung betrachtet wird. Das Ideal des Self-Made Man steht dabei im Zentrum und wird oft als besonders männliche Tugend dargestellt. Die Fähigkeit, Geld zu verdienen und wirtschaftliche Kontrolle zu erlangen, wird zur Messlatte der Männlichkeit, was die Vorstellung des Mannes als Brotverdiener in der modernen Kultur bestärkt.
There is no nobility in poverty. I have been a rich man and I have been a poor man and I choose rich every fucking time. Because at least as a rich man, when I have to face my problems, I show up in the back of a limo wearing a $2,000 suit and a $40,000 gold fucking watch.
Die Protagonisten dieser Filme verkörpern nicht nur die neoliberalen Ideale von Reichtum und Erfolg, sondern auch eine hypermaskuline Vorstellung von Macht. 10 Jahre später, 2023, in Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese, wird diese Verbindung zwischen Männlichkeit und Kapitalismus noch komplexer. Der Film, der die Ausbeutung des indigenen Volks der Osage in den 1920er Jahren durch weiße Siedler darstellt, zeigt, wie der Drang nach wirtschaftlichem Erfolg und Macht auf brutale Weise koloniale Strukturen stärkt. Die männlichen Protagonisten, die Reichtum durch das Land und das Öl der Osage erlangen, repräsentieren eine Form toxischer Männlichkeit, die eng mit Gewalt und Ausbeutung verbunden ist. Hier wird das Streben nach Reichtum nicht nur als individueller Erfolg dargestellt, sondern auch als systemische Ausbeutung, die tief in der Geschichte und Kultur des Kapitalismus verwurzelt ist. Johanna Hetwa beschreibt in ihrem Essay How to Tell When We Will Die den Filmtrope der männlichen Psychose und betont, wie dieser zunehmend zum festen Bestandteil des filmischen Kanons geworden ist. Ein Beispiel dafür sei DiCaprios Darstellung in Aviator, wo er die Rolle des psychisch erkrankten Unternehmers, Filmproduzenten, Luftfahrtpioniers und Exzentrikers Howard Hughes spielt. Bemerkenswert findet Johanna Hetwa, dass die Darstellung männlicher Psychose sich von einem B-Movie-Klischee zu einem Markenzeichen des anspruchsvollen Kinos entwickelt hat. Solche Filme, oft hochkarätig besetzt und von renommierten Regisseuren inszeniert, auch bei Aviator ist es Martin Scorsese, rücken die komplexen, oft tragischen Facetten psychischer Erkrankungen in den Fokus. DiCaprio beherrscht diese Art der Darstellung wie kaum ein anderer.
I remember when I lost.
Die Liste von Filmen, in denen DiCaprios Charaktere Symptome psychischer Störungen oder Psychosen zeigen, ist lang. In Shutter Island von 2010, wieder unter der Regie von Scorsese, kämpft er als US-Marshal mit den Geistern seiner Vergangenheit. In Inception von Christopher Nolan, auch von 2010, driftet seine Figur zwischen Realität und Traumwelt. Und in Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino 2019 zeigt er einen alternden Schauspieler am Rande des Nervenzusammenbruchs. Johanna Hetfer schreibt, dass für die Darstellung der männlichen Psychose typisch ist, dass das Leiden des Mannes glorifiziert wird.
Er steht der Geschichte, der Gesellschaft und den Machenschaften unethischer Mächte gegenüber. Er wird von seinem starken Ehrgeiz, seinem Willen und seiner Tatkraft angetrieben. Er wird nicht von etwas so Unbeständigem wie seiner eigenen Psyche unterdrückt, sondern steht in einem glorreichen Konflikt mit den Hindernissen der Welt.
Die Darstellung einer männlichen Psychose wird also häufig mit dem Bild eines heldenhaften Mannes verbunden. Es werden stets die äußeren Umstände, wie etwa Gesellschaft, Politik, für den Zustand des Mannes verantwortlich gemacht. Seine Zerstörung kommt von außen, niemals von innen. Weibliches Leiden hingegen wird oft als unausweichlich oder sogar erwartbar dargestellt. Der psychische Zusammenbruch eines Mannes schockiert, weil Männer als rationale, stabile Akteure wirken.
Um zu leben, erzählen wir uns Geschichten, die keine Krankheiten beinhalten. Unsere HeldInnen sterben auf dem Schlachtfeld, nicht an chronischen Schmerzen. Durchfall schafft es nicht in den Mythos. Tragödien sind frei von Menstruationskrämpfen. Leiden erfüllt einen Zweck, ist ruhmreich, edel, verdient oder strafend.
Für Johanna Hetfer wird Behinderung viel zu selten als ein Zustand dargestellt, den jeder Körper früher oder später erleben kann. Als Unfähigkeit, Einschränkung, Beschädigung, Schmerz, Verfall und Vulnerabilität. Unsere Körper sind zerbrechlich und bedürfen ständiger Pflege und Unterstützung, während unsere Gesellschaft so strukturiert ist, als wäre das Gegenteil der Fall. Hetfer zeigt, dass kranke und behinderte Menschen in Filmen oft nur einen von drei Zwecken erfüllen. Entweder erscheinen sie als Monster, Symbole des Subhumanen, als Bösewichte, deren Krankheit oder Behinderung sie zum Bösen getrieben hat, oder sie werden als absolute HeldInnen inszeniert, deren Erfolgsgeschichten inspirierend sein sollen. Die dritte Möglichkeit für stereotype Darstellungen von behinderten Figuren sei die, dass sie für ihre Angehörigen als drückende Last dargestellt werden. Als DiCaprios besonders herausragende erste Rolle wird häufig seine Darstellung des behinderten jungen Arnie Grape in Gilbert Grape irgendwo in Iowa beschrieben, für die er als 19-Jähriger seine erste Oscar-Nominierung erhält. So gut, dass es schwer ist, zuzusehen, schreibt der Filmkritiker Larry Carroll. Mit seinen Ticks, seinem Schütteln und seinem sabbernden Lachen scheint DiCaprio das beschädigte Herz und die Seele von Arnie Grape eingefangen zu haben, meint der Filmkritiker Mark Slavov. Aus heutiger Perspektive ist die Darstellung von DiCaprio aus einem anderen Grund schwer anzusehen. Der Begriff Cripping Up bezeichnet die Praxis, bei der sich ein nicht behinderter Schauspieler als körperlich behinderter Charakter verkleidet. Der Begriff wird oft weiter verstanden und umfasst auch nicht behinderte Menschen, die geistig behinderte Charaktere oder Charaktere mit psychischen Erkrankungen spielen, sowie neurotypische Schauspieler, die autistische Rollen spielen. Die Diskussion darum, ob Schauspielende Menschen darstellen sollten, die sie nicht sind, ist kontrovers. Der Job von Schauspielenden ist ja genau das, etwas zu spielen, das sie nicht sind. Nur 2% aller Rollen in Hollywood sind für behinderte Figuren vorgesehen. Und davon werden lediglich 5% tatsächlich von Menschen mit Behinderung verkörpert. Auffallend oft gehen Oscars an Schauspielende, die Menschen mit Behinderungen darstellen. Noch auffälliger ist dabei die Tatsache, dass die Darstellenden, die dafür von der Kritik gelobt und mit Preisen übersät werden, selbst keine Behinderung haben. Tom Hanks in Forrest Gump, Dustin Hoffman als Rain Man, Daniel Day-Lewis in Mein linker Fuß. Schauspielende erhalten häufig besondere Aufmerksamkeit für ihre Leistungen, wenn sie mit dem schwammigen Begriff des Method Acting in Verbindung gebracht werden. Insbesondere in der Darstellung von Menschen mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen. Der Begriff Method Acting wird oft sehr allgemein verwendet, obwohl es dazu sehr unterschiedliche Methoden gibt. Method Acting ist eine Schauspieltechnik, die auf Prinzipien des russischen Schauspiellehrers Konstantin Stanislavski zurückgeht, der sie Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte. Seine Schülerin Stella Adler und sein Schüler Lee Strasberg machten Method Acting seit den 1960er Jahren in Hollywood populär. Um die Essenz dieser Methode zu verstehen, ist es wichtig, sich mit dem Konzept des emotionalen Gedächtnisses auseinanderzusetzen, das oft als ihr umstrittenster Aspekt betrachtet wird. Das emotionale Gedächtnis wird häufig vereinfacht als die Technik beschrieben, bei der Schauspielende an vergangene emotionale Erlebnisse zurückdenken, um die benötigte Emotion zu erzeugen. Wenn ein Schauspieler beispielsweise eine traurige Figur verkörpern möchte, denkt er an einen persönlichen Verlust, um die Traurigkeit glaubhaft darzustellen. Tatsächlich ist die Methode jedoch vielschichtiger. Statt sich lediglich an das Gefühl selbst zu erinnern, forderte Strasberg die Schauspielenden dazu auf, sich an die sensorischen Details der Situation zu erinnern. Ein Schauspieler, der den Schmerz des Verlustes eines engen Freundes darstellen möchte, würde nicht nur versuchen, das Gefühl des Verlustes zu rekapitulieren, sondern sich auch an den spezifischen Ort, das Wetter, den Stuhl, auf dem er saß, die Kleidung, die er trug und die Geräusche um ihn herum zu erinnern, als er von dem Tod erfuhr. Diese Detailgenauigkeit soll es den Schauspielenden ermöglichen, die Emotion, die sie in diesem Moment empfunden haben, wieder hervorzubringen. Indem sie sich an die sensorischen Details erinnern, können sie den emotionalen Zustand zurückerlangen, den sie dann in ihrer Darstellung nutzen. In den 1960er Jahren erlebten sowohl die Methode als auch die Psychoanalyse ihren Höhepunkt, was zu einer engen Verbindung zwischen den beiden Konzepten in der öffentlichen Wahrnehmung führte. Dennoch forderte Strasberg die Schauspielenden nie dazu auf, die Fiktion ihrer Rollen tatsächlich real werden zu lassen. Robert De Niros ikonische Darstellungen Taxi Driver 1976 und 1980 in Raging Bull revolutionierten das Verständnis der US-amerikanischen Öffentlichkeit darüber, was Method Acting bedeutet. Gemeinsam mit seiner Schauspiellehrerin Stella Adler übernahm De Niro die Prinzipien von Strasberg und entwickelte diese durch intensive Vorbereitung und physische Transformation weiter. Beispielsweise nahm er 27 Kilogramm für Raging Bull zu und machte in Vorbereitungen für seine Rolle in Taxi Driver einen Taxischein in New York. Sein Vorgehen führte dazu, dass die Methodik zu einem Synonym für umfassende Recherche, körperliche Verwandlung und ein kontinuierliches Leben in der Rolle nicht nur während der Dreharbeiten wurde. Die Erzählungen über De Niros intensive Vorbereitung und unermüdliche Hingabe wurden zu einem wesentlichen Element der Medienberichterstattung und der Werbekampagnen für seine Filme. Der Begriff Method Acting wird mittlerweile zunehmend missbräuchlich verwendet, um eine mystische Aura und Dramatik, um eine Darbietung zu kreieren, anstatt die tatsächliche Leistung für sich sprechen zu lassen. Dabei scheint es weniger um die Qualität der Darbietung zu gehen, sondern darum, wie weit jemand bereit ist, für seine Kunst zu leiden. Gleichzeitig wird auch die Technik häufig missbraucht. Ein frühes, besonders krasses Beispiel ist Dustin Hoffmans Verhalten während der Dreharbeiten zu Kramer vs. Kramer. Um die gewünschten emotionalen Reaktionen von Meryl Streep zu provozieren, schlug Hoffman sie vor der Kamera und machte verletzende Bemerkungen über ihren kürzlich verstorbenen Partner. Ein zentrales Problem des Method Acting ist die Idee, dass Verletzlichkeit und emotionaler Schmerz notwendig sind, um künstlerische Authentizität zu erreichen. Diese Vorstellung kann dazu führen, dass Schauspielende sich unter Druck gesetzt fühlen, ihre eigenen Grenzen zu überschreiten oder persönliche Traumata als Teil ihrer Vorbereitung zu nutzen. Solche Praktiken können nicht nur zu emotionalen und psychologischen Schäden führen, sondern auch ein toxisches Umfeld schaffen, in dem Missbrauch und Übergriffigkeit entschuldigt oder sogar glorifiziert werden. In Anbetracht der Enthüllungen im Rahmen der MeToo-Bewegung wird die Verbindung zwischen Method Acting und systemischen Missbrauchsstrukturen besonders deutlich. Die kulturelle Norm, die es erlaubt, das Leiden eines Darstellenden als Teil seines künstlerischen Prozesses zu sehen, schafft eine gefährliche Dynamik. Publikum und MacherInnen werden dazu verleitet, Verhaltensweisen zu tolerieren, die nicht nur unethisch, sondern auch schädlich sind. Auffällig ist auch, dass es vor allem Männer sind, von denen diese extremen Method-Acting-Geschichten erzählt werden. Die Schauspielerin Natalie Portman sagte einmal über Method-Acting, dass das strikte Festhalten an dieser Technik oft Männern vorbehalten sei, deren Schauspielerrollen in der Gesellschaft als wichtiger angesehen werden als die anderen Rollen, die sie im Leben spielen. Natalie Portman bemerkte:
Ich habe mich sehr in Rollen vertieft. Aber ich denke, es ist ehrlich gesagt ein Luxus, den Frauen sich nicht leisten können.
Viele Frauen müssen abseits von ihrem beruflichen Leben mehrere Rollen ausfüllen. Als Mütter, Partnerinnen oder Pflegerinnen. Während Männer oft die Freiheit haben, sich ausschließlich auf ihre Schauspielkarriere zu konzentrieren. Als Sandra Hüller im vergangenen Jahr auf dem roten Teppich vor der Oscarverleihung interviewt wurde, gelang es ihr auf humorvolle Weise, die vorherrschende Erzählung, was Schauspielkunst bedeutet, zu unterlaufen.
I want to know how you prepared for that particular scene where all that rage is just like coming out.
Oh, I really have to disappoint you. It's not so much. I learned the lines.
Hüllers Antwort stellte damit das gängige Bild von Schauspielenden in Frage, die sich in ihre Rollen vertiefen, oft bis an die Grenzen ihrer emotionalen und psychischen Belastbarkeit. Ihre Pragmatik macht sich für die Möglichkeit stark, dass schauspielerische Kunst nicht immer durch intensive emotionale Vorbereitungen oder persönliche Opfer definiert werden muss. Als DiCaprio nach 5 erfolglosen Oscar-Nominierungen in 20 Jahren 2016 schließlich den Oscar gewann, hatte sich eine regelrechte Bewegung formiert, die forderte: Gebt Leo endlich seinen Oscar. Er bekam ihn erst, indem er für eine Rolle extreme Grenzen überschritt. Ganz im Sinne des Method Acting. The Revenant, der Rückkehrer, in der Regie von Alejandro González Iñárritu, ist ein intensiver Survival-Film, in dem DiCaprio den Trapper Hugh Glass spielt, der sich nach einem brutalen Bärenangriff und dem Verrat seiner Begleiter durch unerbittliche Wildnis kämpft, um Rache zu üben. Die gesamte Marketingstrategie für den Film stellte den qualvollen Dreh in den Mittelpunkt. DiCaprio wälzte sich nackt im Schnee, aß die rohe Leber eines Bisons, schlief in einem Pferdekadaver und wurde immer wieder extremen Bedingungen ausgesetzt. Es kursierten sogar Witze, dass er von einem Bären angegriffen werden müsse, um endlich einen Oscar zu gewinnen. Im Gegensatz dazu wurde er für seine Darstellung in The Wolf of Wall Street nicht mit ähnlichen Geschichten über seinen Method-Ansatz beworben, obwohl viele diese Performance als deutlich besser empfanden. Es ist paradox, dass dann genau das Schauspiel ausgezeichnet wird, welches ja kein Spiel ist, sondern echt. Seine Dankesrede nutzte DiCaprio, um auf den Zustand des Planeten Erde aufmerksam zu machen.
Making The Revenant was about man's relationship to the natural world, a world that we collectively felt in 2015 as the hottest year in recorded history. Our production needed to move to the southern tip of this planet just to be able to find snow. Climate change is real. It is happening right now. It is the most urgent threat facing our entire species. And we need to work collectively together and stop procrastinating. We need to support leaders around the world who speak for all of humanity, for the indigenous people of the world, for the billions and billions of underprivileged people who will be most affected by this, for our children's children, and for those people out there whose voices have been drowned out by the politics of greed. I thank you all for this amazing award tonight. Let us not take this planet for granted. I do not take tonight for granted. Thank you so very much.
Zu DiCaprios Errungenschaften gehört neben dem Oscar auch eine Insel, die er 2005 für 1,75 Millionen Dollar kaufte. Blackadder Cay. Eine von etwa 450 Inseln vor der Küste von Belize in der Karibik. 3,5 Kilometer lang, 200 Meter breit. In Island Kings, Imperial Masculinity and Climate Fragilities schreiben Sherilyn MacGregor und Matthew Patterson über die imperiale Praxis des Landerwerbs.
Dieser entspringt wohl dem männlichen Wunsch, über das Land und das Leben aller, die auf ihm leben, zu herrschen. Beim Besitz von Privatinseln geht es nicht nur darum, anderen Menschen zu entkommen, sondern auch darum, die Herrschaft über reiche Inselökosysteme mit ihren Korallenriffen und anderen gefährdeten Arten zu erlangen, die man wie ein kostbares Haustier oder eine Ehefrau kontrolliert und pflegt. Ein tropisches Inselparadies wird oft feminisiert, indem seine exotische Schönheit, seine Ursprünglichkeit und seine natürliche Zerbrechlichkeit hervorgehoben werden. Die imperiale Männlichkeit ist Ausdruck des Anspruchs, die Schönheit der Natur zu besitzen und sie entweder nur zum eigenen Vergnügen zu nutzen oder sie mit anderen zu teilen, wenn dadurch Status, Macht und Reichtum gesteigert werden.
10 Jahre nach dem Kauf von Blackadder Cay kündigte DiCaprio die Pläne für ein Restorative Island an. Ein Ökoresort, das die Umwelt der Insel wiederherstellen und gleichzeitig luxuriöse Unterkünfte bieten sollte. Das Projekt sollte Küstenerosion, Abholzung und abnehmende Tierpopulationen bekämpfen. Doch trotz anfänglicher Begeisterung bleibt es bis heute in der Planungsphase. Geplante Villen wurden gestrichen und Umweltschützer kritisierten das Projekt, da sie befürchteten, dass es mehr Schaden als Nutzen würde. Interessant ist, dass superreiche Männer oft versuchen, ihre elitäre Macht und ihren extremen Reichtum zu nutzen, um sich vor den Auswirkungen des Klimawandels und vor Unsicherheiten zu schützen. Nicht umsonst fliegen die Reichsten von ihnen am liebsten gleich ins Weltall. Sie versuchen, sich gegen Bedrohungen immun zu machen, und realistisch gesehen werden sie auch nicht die Ersten sein, die von den Folgen der Klimakrise betroffen sind. Tatsächlich sind es die Menschen, die am wenigsten mit der Zerstörung des Planeten Erde zu tun haben, die als erstes davon betroffen sein werden. Die indigenen Völker. Neben der indigenen Bevölkerung werden auch Frauen unverhältnismäßig stark darunter leiden. Mit steigenden Temperaturen, anhaltenden Dürren, intensiveren Überschwemmungen und der Ausbreitung tropischer Krankheiten werden Frauen, die etwa 70% der weltweiten von Armut betroffenen Bevölkerung ausmachen, am stärksten von den Folgen betroffen sein. Der Kern der toxischen Männlichkeit ist eine Zerbrechlichkeit, die die Selbstwahrnehmung der Männer betrifft. Männer, die sich toxisch verhalten, sind oft davon besessen, ihre Männlichkeit zu behaupten und ihre Männlichkeit zu schützen. Daran sind vor allem soziale und kulturelle Zwänge schuld. Über Jahrhunderte hinweg haben die meisten Gesellschaften Männer und die mit ihnen verbundenen Eigenschaften verehrt, während sie weiblichere Züge ablehnten. Dieser Druck hat den Männern signalisiert, dass die einzige Möglichkeit, als Individuum anerkannt zu werden, darin besteht, Eigenschaften abzulehnen, die ihre männliche Identität bedrohen. Erste Studien legen bereits nahe, dass toxische Männlichkeit extrem eng mit klimaschädlichem Verhalten verknüpft ist. Katrin van der Heijden, eine auf Männlichkeit und Klimawandel spezialisierte Gender-Expertin, beschrieb für den Independent, dass Männer, die an der traditionellen Definition von Männlichkeit festhalten, eher nicht bereit sind, sich für den Planeten einzusetzen. Sie erklärt,
das Problem liegt nicht bei den Männern an sich. Wir haben viele männliche Verbündete, die bereit sind, ihren Beitrag zu leisten. Stattdessen liegt die Ursache in der patriarchalischen Männlichkeit, für die es viele Bezeichnungen gibt, darunter auch toxische Männlichkeit.
Laut van der Heijden glauben Männer, die diesem Männlichkeitsbild anhängen, häufig, dass Fürsorge eine weibliche Eigenschaft ist und echte Männer genau das Gegenteil verkörpern sollten.
Diese Gruppe von Männern ist der Überzeugung, dass die Aufgabe des Mannes darin besteht, Wohlstand anzuhäufen und das Wirtschaftswachstum zu fördern, allerdings auf eine problematische Weise. In vielen Kulturen wird diese Form von Männlichkeit nach wie vor stark bei Jungen gefördert. Männer, die sich an dieses Modell halten, zeigen oft weniger Interesse am Klimaschutz und tragen weniger zur Heilung des Planeten bei.
In einer Studie wurde beispielsweise die Männlichkeit der männlichen Teilnehmer bedroht, indem ihnen eine rosa Geschenkkarte mit Blumenmuster gezeigt wurde und sie aufgefordert wurden, sich vorzustellen, die Karte für den Kauf von 3 Produkten, einer Lampe, einem Rucksack und Batterien zu verwenden. Im Vergleich zu den Männern, denen eine schwarze Geschenkkarte gezeigt wurde, wählten die bedrohten Männer, die mit der rosa Blumenmusterkarte ihren Einkauf bezahlen sollten, eher die nicht umweltschonende Version als ihr ökologisches Pendant. Der Gedanke, dass entmannte Männer versuchen, ihre Männlichkeit durch nicht umweltfreundliche Entscheidungen zu bekräftigen, legt nahe, dass man die Umwelt nicht nur durch Abfall, Wasserverschwendung oder übermäßigen Stromverbrauch schädigen kann, sondern auch dadurch, dass man Männer dazu bringt, sich weiblich zu fühlen. Unterdessen haben Studien über die Bevölkerung in den Vereinigten Staaten und Norwegen ergeben, dass Männer, insbesondere konservative weiße Männer, den Klimawandel sehr viel häufiger leugnen als Frauen. Darüber hinaus leugnen konservative weiße Männer, die von sich behaupten, den Klimawandel gut zu verstehen, den wissenschaftlichen Konsens besonders häufig ganz und gar. Ihre Hartnäckigkeit, keine Zugeständnisse zu machen, offenbart eine toxische Fixierung darauf, immer Recht zu haben und die eigene Autorität gegenüber anderen zu behaupten. DiCaprios Engagement für den Klimaschutz lässt mich ein wenig ratlos zurück. Ich finde es absurd, von einer Person, die sich für den Klimaschutz einsetzt, zu erwarten, dass sie in ihrem eigenen Leben eine perfekte Ökobilanz vorzuweisen hat. Die Diskrepanz zwischen seinem luxuriösen Lebensstil und den Maßnahmen, die er zu unterstützen vorgibt, wirft Fragen auf. Umweltschutz und Luxus gehen nicht Hand in Hand, aber sie zeigen ein größeres Problem auf: die Schwierigkeit, den Klimawandel in einem kapitalistischen System zu bekämpfen, in dem Reichtum und Macht untrennbar mit dem Konsum von Ressourcen verbunden sind. Es scheint, als ob einige der lautesten Stimmen im Klimaschutz gleichzeitig am meisten von einem System profitieren, das die Umweltzerstörung vorantreibt. DiCaprios Beispiel illustriert das Dilemma. Reicht es, sich für die richtige Sache stark zu machen, während man gleichzeitig in Strukturen verstrickt ist, die diese Probleme verursachen? Während es notwendig ist, dass Menschen wie DiCaprio ihre Reichweite nutzen, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen, stellt sich gleichzeitig die Frage, wie viel Veränderung wirklich erreicht werden kann, solange die Fundamente des kapitalistischen Konsumverhaltens unberührt bleiben. Ist es möglich, die Welt zu retten, ohne tiefgreifende Veränderungen in unserem Wirtschaftssystem und unserem Lebensstil vorzunehmen? Also stelle ich mir vor, DiCaprio und ich treffen uns. Wir machen eine Spritztour in seinem Tesla Roadster. Irgendwo in der Wüste vor Los Angeles bleiben wir liegen. Die Batterie ist leer gelaufen. Die Stimmung ist mies, die Sonne heiß. Wir stehen dicht aneinander unter einem Joshua-Baum und versuchen, in den Genuss des kleinen Schattens zu kommen, den der Baum auf den Wüstenboden wirft. DiCaprios Bodyguard versucht, Rettung zu organisieren, aber es dauert alles seine Zeit. Ich nutze den Moment. »Was ist eigentlich mit deiner Insel?«, frage ich. »Wie viel Prozent von dir ist daran beteiligt? Bist du eigentlich eines Morgens aufgewacht und hast gedacht, das ist es?« Das ist, was der Welt fehlt. Ich sollte eine Insel kaufen. Ich sollte eine Insel kaufen und 68 kleine Öko-Ressort-Villen darauf bauen und dann wird die Welt vielleicht ein besserer Ort. Und ich kann dann meine Freunde anrufen. Ich kann Jeff Bezos und Harvey Weinstein anrufen und irgendwelche Menschen, die extrem viel Geld unterschlagen und mir meinen nächsten Film damit finanzieren. Und ich kann sagen, komm Freunde, wir fliegen in den Urlaub und wir brauchen uns nicht dafür zu schämen. DiCaprio lässt sich nicht von mir provozieren. Warum sollte er auch? Er schaut mich lässig an und sagt, yeah, you wanna come? Ich bin mir unsicher, wem oder was ich beim Schreiben dieses Textes auf die Spur gegangen bin. Ich habe einem Mann zugesehen, dessen Beruf es ist, Gefühle und Geschichten zu verkaufen und der damit extrem viel Geld verdient. Ich habe mich gefragt, was diese mit ihm zu tun haben. Was mit mir und was mit der Welt. Es ist unwichtig, welche dieser Geschichten wahr ist. Aber es ist wichtig, wie sie uns berühren, verändern, beeinflussen können. Sie können uns traurig machen, wütend, empört oder uns das Gefühl geben, verstanden zu werden. Sie können unsere Vorstellung davon, wie die Welt ist und wie die Welt nicht ist, prägen. Sie können uns in eine menschliche Erfahrung ziehen. Ob sie wahr ist oder nicht, ist am Ende egal. Solange sie authentisch ist, nehmen wir sie an. Ich sitze Leo gegenüber. Ich schüttle ihn nicht. Ich schreie ihn nicht an. Ich schaue ihm tief in die Augen und frage: Was berührt dich eigentlich?
Ich bin der König der Welt. Leonardo DiCaprio von Lena Reisner. Es sprachen Katharina Bach und Franziska Bayer. Ton und Technik Boris Kellenbenz und Sabine Klunzinger. Regie Nicole Paulsen. Redaktion Walter Filz. Produktion Südwestrundfunk 2024.